Also, stell dir mal vor, du hältst so einen richtig revolutionären Pitch.
Mhm.
Dein Publikum ist so unfassbar fasziniert von deinen Worten, dass sie dir buchstäblich einen mit Blumen gelandeten, geschmückten Stier opfern wollen.
Oh, wow.
Ja, und sie wollen dich vor der gesamten Stadt zu einem Gott erklären. Also der absolute Höhepunkt des Erfolgs quasi.
Ja, besser geht's eigentlich nicht.
Richtig. Aber dann, nur wenige Tage später, reißt dich exakt dasselbe Publikum auf die Straße, bewirft dich massenhaft mit Pflastersteinen und lässt dich blutend und bewusstlos vor den Stadttoren liegen.
Weil sie dich für tot halten.
Ganz genau. Weil sie denken, du bist erledigt. Und genau diese schwindelerregende Dynamik von extremer Verehrung hin zu brutaler Vernichtung, die erlebte ein Mann namens Paulus in der Antike.
Ja, eine unglaublich krasse Geschichte.
Und genau da stürzen wir uns heute rein. Willkommen zu dieser neuen tiefen Analyse. Wir knöpfen uns heute die sehr detaillierten Vorlesungsnotizen des Historikers und Theologen Dr. Craig Keener vor, speziell zu den Kapiteln 13 bis 15 der Apostelgeschichte.
Und ich finde, man muss direkt betonen, dass die Mission unserer heutigen Analyse nicht einfach nur das Aufarbeiten von so staubiger, antiker Geschichte ist, ne?
Nee, absolut nicht.
Wir blicken hier auf ein historisches Meisterstück in Sachen Krisenkommunikation und, ja, Überlebensstrategie.
Mhm, voll.
Es geht um die eigentlich hochaktuelle Frage, wie eine damals völlig unbedeutende, winzige Bewegung es geschafft hat, unüberwindbare ideologische Gräben zu überbrücken, also wie sie fremde Kulturen dekodiert haben und dabei diese gewalttätigen externen Mobs genauso überlebt haben wie die, und das ist vielleicht noch wichtiger, die Gefahr der tiefen inneren Zersplitterung.
Also lass uns das mal aufschlüsseln. Wie verkauft man eine völlig neue Idee an Menschen, die sie gar nicht denselben kulturellen Hintergrund haben? Diese Dynamik beginnt ja eigentlich schon eine Station vor diesen fliegenden Steinen in einer Stadt namens pisidisches Antiochia.
Richtig, Antiochia. Wenn wir da mal analysieren, wie Paulus dort in der Synagoge auftritt, dann sehen wir eine absolute rhetorische Maßarbeit.
Mhm.
Also wirklich etwas, das tief in der jüdischen Tradition verwurzelt ist.
Mhm.
Er spricht dort zu einem gemischten, aber theologisch extrem hochgebildeten Publikum aus Juden und Gottesfürchtigen.
Und er nutzt halt konsequent deren hermeneutischen Rahmen, oder? Also ihr Vokabular.
Exakt. Er holt sie da ab, wo sie stehen. Er zitiert Psalm 2, was ja ein klassischer königlicher Intronisierungspsalm ist. Und er zieht direkte argumentatorische Linien zu den Propheten Jesaja und Habakuk.
Ah, okay.
Er bedient sich da der damals völlig üblichen rabbinischen Methode, verschiedene heilige Texte durch gemeinsame Schlüsselwörter zu verweben. So baut er eine absolut wasserdichte theologische Beweiskette auf.
Was ich daran ja das Raffinierteste finde, also an seiner Argumentation in Antiochia, ist, wie er das größte, offensichtlichste Problem seines Pitches einfach umdreht.
Du meinst das Kreuz?
Genau, die Verurteilung und diese brutale Hinrichtung von Jesus am römischen Kreuz. Ich meine, normalerweise wäre der Tod eines Anführers doch der ultimative Beweis für sein politisches und theologisches Scheitern, oder?
Ja, eine gescheiterte Rebellion halt.
Richtig, aber Paulus framet genau diesen scheinbaren Schwachpunkt als die direkte Erfüllung von Gottes souveränem Plan.
Er nimmt die Argumente vorweg.
Ja, er nimmt den Skeptikern den Wind aus den Segeln, indem er sie mit ihren eigenen prophetischen Texten entwaffnet. Er zeigt quasi, hey, die Hinrichtung war kein Betriebsunfall der Geschichte, sondern das Zentrum der Vorhersagen.
Und das macht er rhetorisch extrem sicher. Also auf dem Fundament der gemeinsamen Tradition. Die Argumentation ist am Ende so schlüssig, dass das Publikum ihn drängt, am nächsten Sabbat unbedingt weiterzusprechen.
Ein voller Erfolg.
Ja, schon. Aber was hier wirklich faszinierend ist, die eigentliche Bewährungsprobe für die Bewegung beginnt erst, als sie dieses vertraute Territorium verlassen und weiter in die römische Kolonie Lystra reisen.
Wo dann alles anders ist.
Völlig anders. Dort bricht dieser gesamte jüdisch-römische Argumentationsrahmen, der in Antiochia so grandios funktioniert hat, augenblicklich zusammen.
Krass.
Die Lystra war zwar offiziell römisch, aber gesellschaftlich extrem tief geprägt von der archaischen, lokalen, phrygischen Kultur. Als Paulus dort einen Mann heilt, der seit seiner Geburt nicht laufen kann, greift dieses Publikum logischerweise nicht auf die Prophezeiung aus Jesaja 35 zurück?
Nee, natürlich nicht. Die kennen die ja gar nicht.
Genau. Für Juden wäre diese Heilung ein klares Zeichen für das anbrechende messianische Zeitalter gewesen. Für die Phrygier war es das nicht.
Das ist halt ein massives Problem, ne? Wenn Paulus jetzt anfängt, mit Jesaja oder Habakuk zu argumentieren, dann würden diese anatolischen Bauern ihn nur komplett verständnislos ansehen.
Absolut.
Sie interpretieren dieses übernatürliche Ereignis instinktiv durch die Linse ihrer eigenen lokalen Mythologie. Und in dieser spezifischen Region war das doch die Legende von Bautschis und Philemon, oder?
Richtig, genau die. Demnach kamen die Götter Zeus und Hermes in so einer fernen Vergangenheit schon einmal verkleidet als Menschen nach Phrygien.
Und weil fast niemand ihnen Gastfreundschaft gewährte,
vernichteten die Götter die gesamte Gegend durch eine apokalyptische Flut. Nur ein altes Ehepaar, das sie aufgenommen hatte, überlebte.
Okay, das heißt, die Menschen in Lystra sehen nun dieses Heilungswunder und geraten logischerweise in absolute Panik.
Ja, sie denken, oh mein Gott, die Götter sind wieder da. Barnabas muss Zeus sein, weil er dieser stille, würdevolle Anführer ist. Und Paulus, der ununterbrochen redet, identifizieren sie sofort als Hermes, den Götterboten.
Und da wollen sie ihn diesen Stier opfern. Aber ganz ehrlich, ich muss da mal kurz einhaken.
Ja, klar.
Wenn man für einen Gott gehalten wird, wäre es dann nicht am einfachsten, einfach mal kurz mitzuspielen und die VIP-Behandlung zu genießen? Ich meine, warum lehnen die das so vehement ab?
Naja, für gewöhnliche antike Wunderheiler oder Philosophen wäre das ein enormer Triumph gewesen. Das stimmt. Es brachte Status, politischen Schutz, finanzielle Zuwendungen.
Eben.
Aber für Paulus verliert sich in diesem Moment komplett die Kontrolle über das Narrativ. Sein gesamtes Weltbild basiert auf einem strikten, kompromisslosen Monotheismus.
Stimmt.
Das wäre der sofortige Tod seiner Kernbotschaft gewesen. Wenn er das zulässt, wird der von ihm gepredigte Gott nur zu einer weiteren, austauschbaren Gottheit in diesem ohnehin schon überfüllten römischen Pantheon. Das Konzept des einen Schöpfergottes wäre erstickt worden.
Ah, verstehe. Und als er begreift, was gerade passiert, was macht er dann?
Er zerreißt seine Kleider.
Wow, okay.
Das war in der Antike eine extrem drastische physische Geste der Verzweiflung und der tiefen religiösen Empörung. Er muss seine gesamte Rhetorik im Bruchteil einer Sekunde neu kalibrieren, um dieses Opfer zu stoppen.
Das ist genial. Er funktioniert in diesem Moment rhetorisch exakt wie so eine API-Schnittstelle in der modernen Softwareentwicklung.
Wie meinst du das?
Naja, er lässt die Kerndatenbank, also den Monotheismus und die theologische Wahrheit seiner Botschaft, völlig unangetastet. Daran ändert sich kein einziges Byte.
Mhm.
Aber er tauscht das Frontend für den Endnutzer komplett aus, weil er merkt, hey, das alte Betriebssystem, das jüdische Framework, das läuft hier nicht. Er wechselt auf eine völlig andere Argumentationsebene. Plötzlich spricht er von Naturbeobachtungen.
Das ist ein super Vergleich. Er argumentiert auf einmal wie ein stoischer Philosoph, der auf einem hellenistischen Marktplatz debattiert.
Krass.
Die stoische Philosophie leitete die Existenz einer göttlichen Vorsehung aus der geordneten Mechanik der Natur ab. Und Paulus nimmt genau diesen Faden auf.
Also keine Propheten mehr.
Keine historischen Bündnisse mit Israel mehr, nein. Er spricht vom universellen Schöpfergott, der den Regen schickt, der die Jahreszeiten lenkt und für Ernten sorgt.
Was für anatolische Bauern natürlich viel greifbarer ist.
Genau. In einer agrarisch geprägten Region schlägt so ein Argument unmittelbar ein. Er übersetzt die abstrakte Idee eines einzigen Gottes in die existenzielle Realität von Wetter, Nahrung und Überleben.
Also diese kognitive Flexibilität ist schon beeindruckend. Aber sie rettet zwar die theologische Integrität seiner Botschaft, aber sie schützt ihn offensichtlich nicht vor der brutalen physischen Realität.
Leider nicht, nein.
Erfolg war in der Antike ja extrem gefährlich, weil er lokale Machtstrukturen und religiöse Gleichgewichte ins Wanken brachte. Und die Reaktion darauf war dann selten diplomatisch.
Eher unmittelbar und gewalttätig.
Richtig. Denn während die Menge in Lystra noch debattiert, ob Paulus nun Hermes ist oder nicht, tauchen aus dem Nichts seine alten jüdischen Kontrahenten auf. Also die Leute, die ihn schon aus Antiochia und Ikonien vertrieben hatten.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird die Brisanz dieser Verfolgung oft völlig unterschätzt.
Diese Gegner sind nicht einfach aus einem Nachbardorf herübergekommen.
Nee.
Die haben eine Distanz von rund 160 Kilometern auf sich genommen.
Warte, 160 Kilometer zu Fuß.
Zu Fuß oder bestenfalls auf Lasttieren. Über unwegsames und gefährliches anatolisches Gelände. Das ist ein logistischer und zeitlicher Aufwand von mehreren Wochen.
Wahnsinn.
nur um ihn aufzuhalten.
Ja, das zeigt diesen extremen Grad der existenziellen Bedrohung, den sie in Paulus sahen. Sie reisen mit nur einem einzigen Ziel an, die Stimmung in Lystra systematisch zu kippen und diese Bewegung physisch auszulöschen.
Und sie haben ja Erfolg damit. Aus dieser grenzenlosen Verehrung wird innerhalb von Stunden ein lynchbereiter Mob. Das fasziniert mich ja an dieser Dynamik städtischer Unruhen in der Antike. Es gab keine langen Gerichtsprozesse.
Nein, wenn ein Mob in Rage war, dann ging das schnell. Steine, lose Dachziegel, Bauschutt, das lag auf den schlecht gepflasterten Straßen überall als spontane Waffe herum.
Und dann wird er brutal gesteinigt, aus der Stadt geschleift und wie Abfall liegen gelassen, weil sie sich sicher sind, dass er tot ist.
Die Steinigung durch einen Mob war der ultimative Ausdruck von kollektiver gesellschaftlicher Wut und Ausstoßung. Dass er das überhaupt überlebt, grenzt an ein Wunder.
Und dann, er steht auf und flieht nach Derbe.
Genau, das ist noch mal ein paar Tagesreisen abseits der Hauptroute. Dort erholen sie sich und haben auch wieder großen Erfolg.
Und an genau diesem Punkt würde doch jeder vernünftige Mensch, also jeder mit einem normalen Selbsterhaltungstrieb, seine Strategie überdenken und weiterziehen.
Sollte man meinen, ja.
Vielleicht ans Meer, aufs Schiff und weg. Aber Paulus tut das exakte Gegenteil. Er dreht um. Er geht denselben gefährlichen Weg zurück, durch Lystra, durch Ikonion, bis nach Antiochia.
Direkt zurück in die Höhle des Löwen.
Genau, in die Städte, in denen ihn die Leute vor wenigen Wochen noch unter Steinen begraben wollten. Warum, um Himmels Willen, riskiert man das?
Das ist strategisch gesehen wahrscheinlich der wichtigste Moment in die Etablierung dieser jungen Bewegung. Du musst wissen, Mobs in der Antike funktionierten wie Sturzfluten.
Okay.
Die brausten extrem zerstörerisch auf. Aber wenn die Gewalt entladen war, kühlte die Stimmung bemerkenswert schnell wieder ab. Oft wussten die Täter Tage später gar nicht mehr so genau, warum das so eskaliert ist.
Ah, und Paulus nutzt diese Abkühlungsphase?
Ganz genau. Aber er geht nicht zurück, um sich zu rächen oder den Märtyrer zu spielen. Er kehrt aus einem rein pragmatischen Grund zurück. Er will der flüchtigen Begeisterung eine feste organisatorische Struktur geben.
Denn eine Idee ohne Struktur ist am Ende immer nur ein flüchtiger Trend, ne, der beim nächsten Gegenwind einfach verweht.
Richtig. Deshalb setzt Paulus überall Älteste ein. Und das war brillant. Das Modell der Presbyter, also der Ältesten, war im jüdischen System bewährt, aber auch in der Zivilverwaltung von griechischen und römischen Städten etabliert.
Das heißt, eine dezentrale, kollektive Führungsstruktur.
Exakt. Wenn eine Person verhaftet wird, bricht nicht das System zusammen. Die Gemeinschaften konnten ab sofort autark operieren. Paulus machte sich selbst obsolet.
Und er macht ja noch etwas anderes, was ich für moderne Krisenkommunikation extrem lehrreich finde. Er impft diese frischen Gemeinschaften durch radikale Transparenz gegen zukünftige Krisen.
Oh ja, das Zitat.
Genau, Dr. Kinas Quellen zitieren ihn mit dem Satz, durch viele Bedrängnisse müssen wir in das Reich Gottes eingehen. Das ist doch der absolute Verzicht auf toxische Positivität.
Definitiv. Kein falsches Heilsversprechen von Harmonie oder schnellem Reichtum.
Er stellt sich damit seinen sichtbaren Narben hin und sagt, hey, der Hass der Gesellschaft bedeutet nicht, dass unser System versagt. Es ist ein unvermeidbarer Teil des Prozesses.
Wer das verinnerlicht, bricht psychologisch nicht so schnell zusammen, wenn die nächsten Steine fliegen. Das ist perfektes Erwartungsmanagement.
Ja, total.
Aber, und das ist historisch wichtig, Resilienz gegen äußere Feinde aufzubauen, ist nur eine Seite der Medaille. Die wahre Zerreißprobe für jede wachsende Institution ist fast nie der externe Feind.
Sondern?
Eine Bewegung überlebt zwar Gefängnisse und Unterdrückung, aber sie überlebt extrem selten den eigenen tief ideologischen Bürgerkrieg.
Oh, und da sind wir beim Konzil von Jerusalem, oder?
Genau. Dieser Bürgerkrieg braut sich im sicheren Hafen zusammen, in der Metropole Antiochia, damals das pulsierende Zentrum für die Expansion zu den Nichtjuden.
Wo dann plötzlich diese extrem konservativen Gläubigen aus Judäa auftauchen. Ehemalige Pharisäer, ne?
Richtig. Und sie sehen diese multikulturelle Truppe aus Heiden, Griechen, Römern und ziehen eine scharfe theologische rote Linie.
Sie fordern, dass alle neuen Mitglieder beschnitten werden und sich dem jüdischen Gesetz unterwerfen müssen.
Ultimativ, ja. Es ist die klassische Identitätskrise. Die Konservativen fragten sich völlig berechtigt, ob sie ihre Werte verwässern, wenn sie jeden bedingungslos aufnehmen.
Hier wird es wirklich interessant. Das erinnert mich extrem stark an einen Konflikt zwischen einem alten, traditionsreichen Firmenhauptquartier und so einem neu gegründeten, agilen Startup.
Aha, das ist ein interessantes Bild.
Ja, stell dir vor, das Startup bricht alle Branchenregeln, hat massiven Erfolg bei neuen Zielgruppen. Und auf dem Höhepunkt schickt das Hauptquartier seine Aufsichtsräte vorbei und die sagen, tolles Wachstum, Leute, aber ab morgen herrscht hier Krawattenpflicht und ihr müsst das Compliance-Handbuch aus dem Jahr 1950 wortwörtlich befolgen.
Ja, das trifft es erstaunlich gut. Das Startup will Pragmatismus. Das Hauptquartier pocht auf die historische DNA.
Und für die Heiden hätte das ja bedeutet, ihre gesamte bisherige kulturelle und gesellschaftliche Identität komplett auszulöschen.
Absolut. Um da jetzt eine Spaltung zu verhindern, reisen sie nach Jerusalem. Dr. Kina analysiert diese Debattenkultur dort sehr präzise. Die Pharisäer waren rhetorisch hochgradig geschult.
Für die zählten sicher keine PowerPoint-Präsentationen mit Wachstumszahlen.
Überhaupt nicht. Schriftauslegung wog für sie viel schwerer als irgendwelche Wunderberichte aus der fernen Provinz.
Also harte Diskussionen. Und dann ergreift doch Petrus das Wort, oder?
Ja, Petrus plädiert für die Aufnahme der Heiden. Aber der eigentliche intellektuelle Durchbruch gelingt einer anderen Schlüsselfigur. Und das ist Jakobus.
Jakobus, oft als der Bruder von Jesus bezeichnet?
Genau der. Er war strategisch perfekt positioniert. Er lebte extrem gesetzestreu, trug den Beinamen der Gerechte. Dadurch genoss er uneingeschränktes Vertrauen beim konservativen Flügel.
Und er dekonstruiert ihre Position auf ihrem eigenen textlichen Spielfeld. Richtig.
Ja. Er zitiert den Propheten Amos, Kapitel 9. Und da kommt es auf eine winzige, aber welthistorisch entscheidende Übersetzungsnuance an.
Das liebe ich ja. Ein kleines linguistisches Detail verändert die Geschichte. Erklär das mal.
Also im hebräischen Urtext von Amos steht, dass Israel den Überrest von Edom in Besitz nehmen wird. Edom, ein benachbartes Brudervolk.
Okay.
Aber in der griechischen Übersetzung, der Septuaginta, unterscheidet sich dieses Wort nur durch eine minimale Vokalisierung. Dort steht nicht Edom, sondern Adam.
Wait, Adam? Wie der Mensch?
Genau. Im Griechischen und Hebräischen steht das für die Menschheit als Ganzes. Die griechische Übersetzung sagt also, sie werden den Überrest der Menschen suchen.
Oh, wow. Das heißt, er nutzt diese griechische Lesart und hält den Konservativen den Spiegel vor.
Exakt. Er argumentiert, schaut, Gott sagt hier nicht, dass alle Völker erst durch Beschneidung zu Juden werden müssen. Er sucht den Überrest der gesamten Menschheit, explizit als Heiden.
Genial. Damit stößt er das theologische Tor so weit auf, dass es niemand mehr schließen kann, ohne dem Propheten zu widersprechen.
Theologisch war das Prinzip der Inklusion damit gewonnen. Aber Theologie auf dem Papier ist das eine. Die raue Realität eines gemeinsamen Alltags ist was anderes.
Ja, wie bringt man rituell lebende Juden, für die bestimmte Speisen Verunreinigung bedeuten, mit ehemaligen Heiden an einen Tisch, bei denen städtisches Götzenfleisch ja völlig allgegenwärtig war?
Das bringt uns zum sogenannten Aposteldekret, dem Meisterkompromiss.
Also, was bedeutet das alles? War das nicht einfach nur ein unbefriedigender Kuhhandel?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Nein, das war es nicht. Die Beschneidung wurde zwar fallen gelassen, aber die neuen Mitglieder bekamen 4 konkrete Basisregeln auferlegt, angelehnt an die noachidischen Gebote.
Nämlich?
Verzicht auf Götzenopferfleisch, auf Blut, auf Ersticktes und auf sexuelle Unmoral. Das wirkt heute sehr spezifisch. Zielt das auf die Reinheitsgesetze ab? Ganz genau. Blut galt als Sitz des Lebens. Ein Tier zu essen, das erstickt war, bei dem das Blut noch im Fleisch war, löste bei frommen Juden tiefste Abscheu aus. Das war ein massiver Tabubruch.
Und Götzenopfer und Unmoral hingen auch zusammen, weil Tempel oft Metzgereien und Bordelle zugleich waren, ne?
Richtig. Es ging hier nicht um Schikane, sondern um die absolute Schmerzgrenze des jüdischen Gewissens.
Also ging es um Orthopraxis, um richtiges Handeln beim gemeinsamen Essen. Man rettet die Tischgemeinschaft durch Rücksichtnahme.
Und der Geniestreich ist, wie sie das kommunizieren. Dieser Brief nach Antiochias ist laut Kina im allerbesten, elegantesten Griechisch verfasst, das das Neue Testament zu bieten hat.
Ein krasses psychologisches Signal. Die hätten ja auch von oben herab befehlen können.
Hätten sie. Ein striktes Verb entschieden, ihr gehorcht. Aber nein, sie passen die Form an die heidnischen Empfänger an. Der Brief beginnt familiär mit Brüder.
Mhm.
Und diese Formulierung, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, das klingt verblüffend nach dem demokratischen Beschluss einer griechischen Bürgerversammlung. Sie verlangen Einschränkungen, aber auf einem kulturell perfekt polierten, respektvollen Tablett.
Sie ordnen ihre Autorität der Einheit unter. Wenn man sich diese ganze Reise ansieht, von den Synagogen über die fliegenden Steine bis zu diesem Krisengipfel, diese Bewegung hat überlebt, weil sie extrem anpassungsfähig war, aber absolut unnachgiebig in ihrem Kern.
Es ist ein zeitloses Lehrstück. Wandel ist keine saubere Linie auf dem Papier, sondern ein intensiver Prozess des Aushandelns und Übersetzens.
Und das bringt uns zu unserem finalen Gedanken für dich. Wenn man sich diesen extrem langsamen, mühsamen Prozess damals anschaut, wochenlange Fußmärsche, mutige Reden, echte intellektuelle Auseinandersetzung, die allen Beteiligten Abkühlungsphasen abverlangt hat.
Das dauerte alles seine Zeit.
Und wenn wir jetzt auf unsere Welt schauen, mit sofortiger digitaler Kommunikation, in der wir ungefilterte Meinungen in Sekunden um den Globus feuern, macht uns diese Technologie es eigentlich leichter, tiefe Gräben zu überwinden? Oder sorgt diese ständige Echtzeitreibung ohne Raum für Zwischentöne dafür, dass wir die Kunst des respektvollen Konsenses verlernt haben?
Das ist eine verdammt gute Frage.
Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal in eine hitzige Online-Diskussion gerätst. Wir hoffen, diese Einblicke in die antike Konfliktlösung waren für dich genauso spannend wie für uns. Danke fürs Zuhören bei dieser tiefen Analyse.